Jesus, wir loben und preisen dich an diesem Tag, weil es heute um dich geht. Darum, was du getan hast. Was du in uns getan hast. Und darum, was du zu uns sprechen möchtest. Jesus, dieses Osterfest ist eine Erinnerung an die Botschaft, die größte Botschaft, die es gibt. Und die wollen wir heute verkünden. Und ich bete, dass sie in unserem Herzen wirklich ankommen darf und Frucht tragen darf. Jesus, so sprich heute durch mich und mach unsere alle Herzen weit, dass wir dein Wort empfangen, dein Wort, das Leben gibt. Amen. Jetzt machen wir das vielleicht doch ein bisschen hoch. Ich glaube, so ist besser, oder? Ja. Okay. Die Imkerie hat was getan. Das wusste sie gar nicht. Hat wahrscheinlich auch der Geist Gottes durch sie getan. Sie hat ein Lied gesungen. Das basiert auf der Bibelstelle Römer 8, Vers 6. Und warum weiß ich das jetzt auswendig? Weil es um die Bibelstelle heute geht, unter anderem. Insofern, preist den Herrn. Sehr coole Sache. Aber wir fangen wo ganz anderes an, heute Morgen. Und ich weiß nicht, Yannick, hörst du's? Nicht hörst du mich, sondern hörst du's? Okay. Hörst du's? Du hörst. Papa, hörst du's? Richtige Antwort. Was sollen wir denn hören? Ich möchte heute doch nochmal ein bisschen von vorne anfangen. Wir hatten zwar schon Karfreitag, aber ich glaube, um die ganze Botschaft zu verstehen, müssen wir nochmal vorne anfangen. Und deshalb lass uns bei Gott anfangen. Ich weiß nicht, ob die Kleinen das lesen können. Ist ein bisschen dunkel, wenn immer noch eine andere Farbe. Also wenn ich weiß, wie man die Schrift liest, am besten ist immer, man liest das Weiße und nicht die Farbe. Dann kann man da vielleicht auch tatsächlich einen Buchstaben draus erkennen und lesen, was da steht. Also wir fangen bei Gott an. Denn wenn wir eines durch die Bibel sehen oder hören, dann ist es ein Ruf Gottes. Ein Ruf Gottes. Und die Frage, hörst du es, die geht darauf zurück, hörst du diesen Ruf Gottes? Gott ruft. Ja, was ruft er denn? Ganz am Anfang, nachdem Adam und Eva vom Baum des Lebens gegessen haben und sich damit von Gott abgewandt haben, was ruft Gott da? Weiß es jemand? Ihr dürft sagen. Mensch, wo bist du? Ruft er. Richtig. Wo bist du? Und wir hören diesen Ruf Gottes durch die ganze Bibel, wenn wir nur genau hinschauen. Es fängt an im Garten. Als wir uns von Gott abgewandt haben, da ruft Gott. Mensch, wo bist du? Ja, wo bist du? Und es geht weiter. Da zieht sich ein Rufen Gottes durch die Bibel. Noah, bau eine Arche. Abraham, verlass das Land deiner Väter und zieh weiter. Mose in der Wüste, als er hinauszieht, als der Geist Gottes ihn fast schon hinaustreibt, weil er die Schafe Jethros hütet und dann diesen brennenden Dornbusch sieht, da spricht Gott, Mose, Mose, Gott ruft. Und wir sehen es durch die ganze Bibel. Immer wieder ruft er Menschen. Gott ruft und er ruft dich. Denn seit wir uns von ihm abgewandt haben, sucht er uns. Er sucht dich, er sucht dein Herz. Da fängt eigentlich die Ostergeschichte schon an, dass wir weg von diesem Gott sind, aber Gott doch eigentlich ganz nahe bei uns sein möchte und uns deshalb hinterherruft. Mensch, wo bist du? Abraham, komm, folg mir in das verheißene Land. Mose. Und so weiter und so weiter. Die Propheten, alles berufene Leute. Er ruft und ruft. Im Neuen Testament. Komm, folge mir nach. Komm doch zu mir. Da ist ein Ruf Gottes, der seine tiefste Sehnsucht ausdrückt. Er ruft nach dir und mir. Und all das gipfelt darin, dass Gott, als wir nach allem rufen, nicht hören wollen oder ja, noch was viel Größeres passiert ist. Wir können ja auch gar nicht zum Rufen. Ja, Gott ruft, komm, aber wir können nicht zu Gott kommen. Und er weiß es. Er wünscht sich diese Gemeinschaft, aber er weiß es. Und so gipfelt es darin, dass Gott auf die Erde kommt, er selbst. Er kommt auf die Erde, wird Mensch in Jesus Christus. Und dann sichtbar wird für alle. Plötzlich wird dieser Ruf Gottes Mensch. Dass Jesus auf die Erde kommt, ist ja nicht nur, okay, er stirbt für uns, sondern Gott macht dadurch so viel mehr sichtbar. Es ist nochmal der ausgeschriebene Ruf Gottes. In Johannes heißt es, dass Jesus das Wort ist. Er verkörpert all das, was davor geschildert war. Jesus verkörpert am Ende die Sehnsucht Gottes und diesen Ruf, wo bist du? Magst du nicht zu mir kommen? Deshalb sagt Jesus, komm, folge mir nach. Deshalb geht Jesus zu den Menschen, zu den Kranken, weil er diesen Ruf verkörpert und diese Sehnsucht verkörpert, bei den Menschen sein zu wollen. Und dann gipfelt dieser Ruf, und das hatten wir dann am Karfreitag, gipfelt dieser Ruf im Kreuz. Sichtbar für alle Menschen. Was davor vielleicht nur Einzelne vernommen haben, diesen Ruf Gottes. Wo vielleicht nur Einzelne ihn gehört haben, wenn er doch auch eigentlich alle gerufen hat. Das wird plötzlich sichtbar. Denn wie hängt Jesus dort? Entblößt. Mitten in der Öffentlichkeit. Für alle sichtbar. Und mit ausgestreckten Armen. Es gibt nichts, was man nicht sehen würde. So hängt er dort. Und Gott macht noch einmal ganz klar: Hier bin ich. Seht ihr mich? Wollt ihr nicht zu mir kommen in meine ausgestreckten Arme? Ich kann sie nicht mal mehr schließen, wenn ich wollte. Denn sie sind festgenagelt. Für euch. Also wo bist du? Komm zu mir. Das ruft Gott. Das ruft Gott. Wo also sind wir? Das ist der Ruf Gottes, der sich durch die ganze Bibel zieht. Bis hin in die Offenbarung. Selbst nach Jesus steht da noch. Und der Geist und die Braut rufen, komm. Komm zu mir. Aber wohin sollen wir denn eigentlich kommen? Ja, Gott kommt und er ruft, aber wozu ruft er? Wozu sollen wir kommen? Das ist die eine Seite. Und dann gibt es die andere Seite. Ja, wo sind wir denn eigentlich? Und wozu ruft uns Jesus? Wozu ruft uns Gott? Was ist jetzt die Botschaft, die nach dem Kreuz mit der Auferstehung kommt? Das ist Gottes Part. Und dann, wozu ruft er eigentlich? Wo stehen wir? Nun ja, ich habe es vorhin schon angedeutet. Als wir uns von Gott getrennt haben, da wird eigentlich nur sichtbar, wo Jesus später hingeht. Er geht in dieses Grab. Und damit zu uns. Denn, und wir lesen es am Anfang, wenn ihr von diesem Baum esst, dann müsst ihr sterben. Als wir vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, war für uns nur noch der Tod übrig. Wir haben rebelliert. Wir haben gesagt, wir wollen selber Gott sein. Wir waren so nah an ihm dran, wir waren ihm gleich nach seinem Bilde geschaffen und haben gedacht, ah, da fehlt doch noch was. Wir wollen selber noch was hinzufügen. Ja, wir wollen selber Gott sein und genauso wie er sein. Und griffen nach der Frucht. Und gleichzeitig erkannten wir nicht, dass unsere Rebellion genau das Gegenteil zur Folge gehabt hat. Wir mussten sterben. Dass wir noch leben, ist Gnadenzeit Gottes auf eine zweite Chance. Aber eigentlich sind wir dort unten, ganz dort unten in dem Grab, in der Finsternis, in der Dunkelheit. Und eigentlich sind wir im Tod. So wie hier bei Gott das Leben ist, so ist hier der Tod und das ist kahl. Und sind wir ehrlich, wenn wir auf unser Leben, auf diese Gnadenzeit schauen, dann ist es doch genau so. Man dümpelt irgendwie, was weiß ich, 60 bis 80 Jahre vor sich hin. Und wozu? Wozu? Wenn dieser ganze Teil fehlt und wir nur dort sind, was bleibt dann noch? Was bleibt dann noch? Man rackert sich irgendwie ab, die Erde wurde verflucht. Man probiert sich zu bemühen. Und was bleibt, ist der Tod, denn das haben wir eigentlich ja auch verdient. Paulus schreibt, wir werden der Herrlichkeit nicht gerecht. Uns allen mangelt an der Herrlichkeit Gottes. Denn wir haben rebelliert. Und das ist, wo wir sind. Und dort hinein kommt nun der Ruf Gottes. Dort hinein kommt der in den Tod, in die Krankheit, in die Verletztheit, in die Einsamkeit, in die Dunkelheit. Und dort hinein ruft er in unser Grab, da hinein ruft er. Was ruft er? Komm, was ruft er? Lebe. Ostern ist die Botschaft vom neuen Leben. Was ruft er zu Lazarus ins Grab hinein? Er sagt, steh auf. Die ganze Geschichte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Drei Kapitel später, sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Noch später, noch zweimal davor, Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, wozu kommt er? Um euch Leben zu geben, überfließendes Leben. Johannes 10, Vers 10. Wozu kommt er? Wozu ruft er? Er ruft, dass wir leben. Und so kommt Jesus ans Kreuz und bis hinein in unser Grab, das Grab unseres Lebens, und nimmt es auf sich und ruft, lebe. Wir sollen wieder leben. Das ist die Botschaft. Lebe. Ja, aber was bedeutet das nun? Es ist sicher nicht die erste Andacht, die wir dazu gehört haben, aber ich finde, wir machen uns manchmal zu wenig Gedanken darum, was heißt denn nun Leben, dieses Leben, das Jesus geben möchte, ein Leben aus der Quelle, ein Leben aus dem überfließendes Wasser strömt. Also Quelle des lebendigen Wassers fließen. Viel zu lang wäre es, das jetzt alles auszuführen, aber ich möchte ein paar Punkte mit euch anschneiden. Was bedeutet es, wenn Gott kommt und ruft, lebe? Was bedeutet das für uns? Wenn wir aus unserem Grab herauskommen, durch Christus neu auferweckt zu neuem Leben, da sind wir bei dem Vers aus Römer 8, wo es darum geht, dass wir neues Leben haben. Mit Jesus sind wir auferstanden. Was bedeutet das? Nun, eigentlich ist es versteckt in jeder einzelnen Andacht von Jesus und so wollen wir ein paar Punkte rausnehmen. Was verbindet ihr mit Leben? Fangen wir vielleicht so an. Was würdet ihr sagen, ist Leben? Grace. Was ist Leben? Was macht Leben aus? Essen? Das ist sehr gut. Was noch? Freiheit? Wach, lebendig, bewegen können, genau. Fangen wir doch damit an, bewegen können. Ist es euch schon mal aufgefallen? Ich habe es ja eben angedeutet. Gott ruft und irgendwo ist immer ein Kommen dabei. Irgendwo ist immer eine Dynamik, eine Bewegung dabei. Mose, geh nach Ägypten. Abraham, komm ins verheißene Land. Komm, folg mir nach. Bleib nicht stehen, bewege dich, denn Leben ist dynamisch. Leben bewegt sich. Das macht Leben aus, nicht stehen zu bleiben. Der Stillstand bringt immer Tod mit sich. Es ist so. Denn was tot ist, kann sich nicht mehr bewegen. Aber das Leben bewegt sich. Das Leben ist dynamisch und genauso Gott. Gott ist unterwegs. Und Gott bleibt auch nicht stehen. Auch wenn es uns manchmal so vorkommt, als würde nichts passieren, das Leben, zu dem Gott uns ruft und wenn er sagt, lebe, heißt niemals Stillstand. Auch wenn es manchmal für uns dran ist, zu warten und wir denken, wann passiert denn was und bleibt Gott denn nicht stehen? Gott wirkt immer. Und Gott bleibt nicht stehen. Denn Gott ist ein dynamischer Gott. Er ist in Bewegung. Er hat das Leben dynamisch geschaffen. Leben heißt Bewegung. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wenn ich heute sage zu euch, Gott ruft uns zu leben und die Osterbotschaft ist, komm, lebe, dann meine ich nicht, okay, macht mehr Sport und geht mal morgens joggen, auch wenn das nicht schlecht ist. Aber dann meine ich damit, bleib in deinem Leben nicht stehen. Bleib nicht stehen. Die Jünger sind Jesus nachgefolgt. Sie wussten nicht, wohin es ging, aber es ging voran. Es ging weiter. Es ging Jesus hinterher. Wenn du merkst, in deinem Leben ist gerade Stillstand, dann frag Gott, wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Ich will nicht, dass wir in ein ständiges Werkeln und Machen und Tun reinkommen. In die Gesetzlichkeit, ich muss irgendwas machen. Aber ich will, dass wir begreifen, dass es nicht um Stillstand geht bei Gott. Dass wir in unserem Leben nicht verharren und in uns selbst gekehrt nur für uns an unserem Fleck bleiben. Es geht darum, dynamisch sich zu bewegen. Vielleicht ruft Gott dich einfach morgens aus dem Bett irgendwann schon früh und sagt, komm, lass uns rausgehen und zusammen heute Morgen Zeit miteinander verbringen. Vielleicht ruft er uns im Geschäft zu unserem Nächsten zu gehen und mit ihm zu teilen, was Jesus in unserem Leben bewirkt hat. Oder vielleicht macht er ganz verrückte Dinge. Und wie ein Mose, der eigentlich schon 80 Jahre alt war, ruft er uns in ein anderes Land, um dort andere Menschen in Freiheit zu bringen und näher zu Gott zu bringen. Aber Gott ruft uns zur Dynamik und zu bewegen, denn das macht das Leben aus. Was macht das Leben noch aus? Das Leben bringt immer Frucht. Leben ist stetig fruchtbar. Dieser Baum dort an der Seite, falsche Farbe, dieser Baum dort an der Seite, wenn der so bleiben würde und nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer, dann wäre für uns ganz klar, der ist tot, der Baum. Kann man fällen, der ist kahl. Denn was macht einen lebendigen Baum aus? Dass er Frucht bringt. Dass er blüht und grünt. Dass er lebt. Das macht das Leben aus. Es bringt immer Frucht. Und die wohl bekannteste Stelle dazu ist Johannes 15, als Jesus vom Weinstock und von der Rebe redet. Wer in mir bleibt, wer ist Jesus das Leben? Wer im Leben bleibt, wer in Jesus bleibt, der wird viel Frucht bringen. Verbinden wir nicht Leben mit draußen sein, in der Natur sein und eben mit Frucht, mit Fruchtbarkeit? Ja, denn das macht das Leben aus, dass wir fruchtbar sind. Wenn ich heute also zu euch sage, Gott ruft euch zum Leben, dann meine ich, bewegt euch und meine ich, bringt Frucht. Das ist Gottes Ruf, dass wir Frucht bringen sollen. Das macht Leben aus. Machen wir ein bisschen weiter. Göttliches Leben macht aus, dass wir, Menschen würden sagen, träumen. Gott würde sagen, dass wir Vision haben. Wenn Jesus beruft, nehmen wir uns mal Simon Petrus, dann sagt er nicht einfach nur, komm, folge mir nach zu Simon. Dann sagt er zu ihm, denn du sollst Menschenfischer werden. Er sagt nicht einfach nur, komm und stürz dich ins Blaue, sondern er sagt, komm, ich habe einen Auftrag für dich, ich habe einen Traum für dich, ich habe eine Vision für dich. Gottes Ruf, komm, und sein Ruf ins Leben kommt immer gemeinsam mit einer Berufung, mit einer Vision, mit einem Traum, mit einem Leben. Und es hört sich vielleicht wie einer dieser esoterischen Kalendersprüche an, wenn ich sage, du lebst nur, wenn du träumst. Aber es stimmt. Wer vergessen hat zu träumen oder um es biblischer sagen, zu glauben, etwas zu erwarten, das noch nicht sichtbar ist, dem fehlt etwas ganz Entscheidendes zum Leben. Denn dahinter steckt so viel mehr. Träumen ist deshalb auch vielleicht das falsche Wort und deshalb mehr Glauben. Glauben wir und erwarten wir, haben wir diese Sehnsucht in uns, die Leben ausmacht, dass mehr geschehen darf, dass Jesus mehr durch uns machen kann, dass wir mehr von Jesus empfangen wollen, haben wir das noch in uns? Erwarten wir voll Sehnsucht, dass Jesus wiederkommt? Das macht Leben aus. Wenn wir keine Vision mehr haben, keinen Glauben mehr haben, keine, menschlich gesehen, keine Träume mehr haben, nichts mehr, was wir erreichen wollen, dann sitzen wir da, dann arbeiten wir vor uns hin, dann sind wir in unserem Alltagsgrau, so heißt es doch, wo alles einfach nur ein Abarbeiten von Dingen ist, nichts mehr mit Leidenschaft ist. Und dann vergraut alles. Dann ist es wie tot, wie eingeschlafen. Darin ist kein Leben. Nein, deshalb beruft Gott immer mit einer Vision. Mit einem Auftrag. Mit einer Hoffnung, mit einer Erwartung, mit einer Sehnsucht. Denn so hat er uns geschaffen. Schauen wir ganz am Anfang in der Bibel und schauen dann in den Urtext rein, dann lesen wir, dass Gott uns als ein Nefesh erschaffen hat. Als ein Schlund ohne Abgrund. Das ist gar nicht zwingend negativ. Es bedeutet nur, der Einzige, der uns füllen kann, ist die Quelle, nicht irgendwas anderes. Weil nur eine Quelle, die immer mehr und überfließend gibt, nur die kann einen Abgrund, einen Fass ohne Boden füllen. Aber das sind wir. Wir sind ein Fass ohne Boden. Aber wenn diese Sehnsucht, die Gott in uns hineingelegt hat, wenn die plötzlich nicht mehr da ist, das Sehnen nicht mehr, das Träumen nicht mehr, dann geht auch das Leben verloren. Leben bedeutet, Gemeinschaft zu haben. Es ist fast so ähnlich wie Frucht zu bringen. Aber Gott ruft uns aus unserem Grab, aus der Einsamkeit unseres Lebens, daraus, dass uns eigentlich doch niemand verstehen kann, ruft er uns hinaus, um mit ihm Gemeinschaft zu haben, um in eine Familie zu treten. Auch das heißt Leben. Gemeinschaft haben, Familie haben. Deshalb bringt Leben auch immer mehr Leben, dass man Gemeinschaft hat. Wenn man heiratet, wenn man Kinder bekommt, sich fortpflanzt, dann kommt immer mehr Gemeinschaft dazu. Das macht Leben aus. Ich mache den Punkt kurz. Und Leben bedeutet, sich zu heiligen. Im Levitikus, im dritten Buch Mose, da spricht, also macht Mose eine Ansprache von Gott aus ans Volk Israel und sagt ganz viel von, wenn sie mit dem Volk verkehren, dann sollen sie getötet werden. Und wenn sie mit dem Volk verkehren, dann soll das passieren. Und wenn sie zu Geistern und Wahrsagern kommen, dann sollen sie ausgestoßen werden und so weiter und so fort. Und mittendrin steht eine Passage, wo Mose sagt, heiligt euch, denn ich bin euer Gott. Haltet euch an meine Satzungen, an meine Tora, wenn man wieder in den Urtext geht, also eigentlich Lebensanweisungen, haltet euch an meine Lebensanweisungen und ich werde euch heiligen. Es bedeutet, sich abzusondern, heiligen, und hin zu Gott zu bewegen, zu ihm zu kommen. Und warum? Weil er die Quelle des Lebens ist. Weil er das Leben im Überfluss ist. Wenn wir uns mit Tod umgeben, dann werden wir krank. Also im wahrsten Sinne des Wortes, dann werden wir selber sterben. Jemand, der sich mit Leichen umgibt, die verwesen, die verrotten, der wird krank werden und sterben. Einfach ganz biologisch. Ist einfach so. Wenn wir uns mit Tod umgeben, wenn wir uns mit fauligem Sach ernähren, dann werden wir mindestens nicht so lang leben. Eher irgendwann wird unser Körper sagen, das geht nicht. Deshalb müssen wir uns absondern vom Tod, absondern von allem, was nicht dazugehört und uns zum Leben hin bewegen. Wenn Gott also sagt und ruft, lebe, dann sagt er auch, geh weg vom Tod. Und damit sind wir jetzt bei dieser Bibelstelle aus dem Römerbrief. Und ich möchte die einmal kurz vorlesen. In Römer 8, Vers 6 steht, denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Davor waren wir tot, bevor wir mit Jesus wieder auferstanden sind zum Leben. Jetzt aber sind wir lebendig. Und das Trachten des Geistes ist nach allem Lebendigen. Es ist nach Bewegung, nach Dynamik, danach mit Gott zu gehen. Auch lustig, wir sagen ja immer, willst du mit mir gehen, so? Liebeserklärung. Aber da steckt doch was drin. Was mit dem anderen zu erleben, was mit ihm zu unternehmen. Und so auch Gott, er fragt dich, willst du mit mir gehen? Frucht zu bringen, Gemeinschaft zu haben, sich zu heiligen, zu Gott hin abzusondern. Das ist das Trachten des Geistes, der uns auch aus den Toten erweckt hat. Und wohin? Hin zur Quelle des Lebens. Es ist so eine lustige Symbolik, die Jesus durch und durch verwendet. Oder was heißt lustig, so interessant und so tief, wenn man plötzlich reinblickt. Das Wasser steht auch für den Geist Gottes, der kommt und lebendig macht. So wie dieser Baum, wenn er getrennt ist von der Quelle, Klammer auf, Psalm 1, Klammer zu, nicht lebendig werden kann, sondern zur Quelle hin muss und seine Wurzeln dahin ausrichten muss. Dann kann er lebendig werden. So sollen auch wir zur Quelle kommen und dürfen, weil es eine Quelle des Überflusses ist und weil Jesu Leben in uns überfließt, für andere zum Leben werden. Er gibt Leben im Überfluss, dass aus uns Ströme lebendigen Wassers fließen und andere zur Quelle bringen. Und das ist die Osterbotschaft. Wir haben es verbockt, wir haben uns von Jesus getrennt und waren in unserem Tod. Doch Jesus kam und hat gerufen. Und wie er Lazarus aus dem Grab gerufen hat, so ruft er auch uns Lebe. Haucht uns neues Leben ein mit seinem Geist. Wie am Anfang im Paradies. Dann haben wir ihn verloren. Und dann kommt er wieder. Und als er das zweite Mal den Jüngern begegnet in Johannes 20, da hauchte er sie an und sprach, ich gebe euch Heiligen Geist. Er haucht sie wieder mit Leben an. Auf was? Auf das sie Frucht bringen. Dass sie Gemeinschaft haben, Gemeinschaft der Heiligen. Dass sie hinausgehen und den Völkern verkündigen, auf das sie leben. Göttliches Leben leben. Das ist die Osterbotschaft. Eine Botschaft vom Leben. Und wie oft vergessen wir das? Wie oft sagen wir, ja, Auferstehung, neues Leben. Ich möchte euch ermutigen, das war nur angerissen, was göttliches Leben eigentlich bedeutet. Was es bedeutet, wirklich zu leben. Dieses Leben, das Gott geben möchte. Wenn ihr eure Bibel lest, dann achtet drauf. Denn, dass wir diesem Ruf folgen, das ist nur der Anfang. Dass wir sagen, ja, Jesus, ich glaube an dich und ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist, das ist nur der Anfang vom Leben. Es ist so viel mehr. Es ist überfließendes Leben, sodass wir es gar nicht greifen können. Streckt euch nach dem Leben aus. Lass uns nach dem Leben ausstrecken und immer mehr erkennen, was bedeutet Leben. Das, wozu uns Jesus ruft, das, was er uns gibt. Wo sollen wir denn hineintreten? Denn das Kreuz ist nur der erste Schritt und danach geht es noch so viel weiter. Es geht noch so viel weiter. Lasst uns das ergründen und suchen und erkennen. Ich bete noch zum Abschluss. Jesus, ich danke dir, dass du gestorben bist für unsere Schuld, aber nicht tot geblieben bist, sondern wieder auferstanden bist, auf das wir leben dürfen. Denn, Jesus, wir hätten den Tod verdient. Aber wenn wir an dich glauben, und das tun wir, dann machst du uns wieder lebendig. So sagen wir, Jesus, dieses neue Leben, das du uns geschenkt hast, das von dir ist, das verdienst du auch. Du hast es uns gegeben und wir wollen es dir zurückschenken. Wir wollen mit dir leben. Zeig uns, was Leben mit dir bedeutet. Zeig uns, was dieses neue Leben bedeutet, das du uns gegeben hast. In deiner Identität zu wandeln. Jesus, lehr's uns. Zeig uns, wozu wir berufen sind. Und was du mit uns unternehmen möchtest. Lass uns wieder träumen und Visionen haben. Dir folgen. Und mit dir ein Abenteuer erleben. Jesus, nimm uns hin in dieses neue Leben. Und lass es in uns aus uns fließen, auf dass wir wirklich leben und nicht länger tot bleiben und nicht eingeschlafen sind, sondern mit dir leben. Amen.